Danke, Jesus Christus, dass du auferstanden bist. Dass du nicht unsere Einbildungen sprengst, dass du keine Philosophie bist, keine bessere Idee, sondern du bist der wahrhaftige, auferstandene, lebendige Gott. Danke, Jesus Christus, für das, was du getan hast in meinem Leben, in unserem Leben. Danke, dass du lebendig bist. Das ist das Großartigste für mich, Herr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns bewegst, in unseren Herzen uns heiligst und reinigst und festigst. Und dass du uns von Wahrheit zu Wahrheit und von Offenbarung zu Offenbarung führst. In Jesu wunderbarem Namen. Ich bete, Herr, dass du die Versammlung segnest, als Ganzes, aber auch jeden Einzelnen. Dass du das festmachst, einmal mehr in unseren Herzen, wer du bist und wie du bist. Und wer wir sind und wie wir sind, worauf wir achten müssen. Hilf mir, Heiliger Geist, das aufzuschließen heute Morgen in der Botschaft. Ich danke dir und ich verlasse mich auf dich und ich vertraue dir, dass ich dein Sprachrohr sein darf. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Seid gesegnet, liebe Gemeinde. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, habe ich vor meinem geistigen Auge zwei junge Männer gehabt, die ich auch eingeladen habe und die mir auch zugesagt haben, dass sie heute kommen. Aber sie sind nicht hier. Aber dennoch haben sie mich inspiriert für diese Predigt. Und ich habe auch schon in der Einleitung gehört und später dann im Lobpreis, auch in dem Gebet von Karin. Es geht ums Herz und ich möchte heute um das Herz sprechen. Über das Herz. Und zwar eine Facette möchte ich mir rausnehmen aus dem Herzen. Zunächst aber möchte ich eine Bibelstelle voranstellen. Die findet ihr auch heute in der Tageslosung, in der Empfehlung für heute, und zwar aus Hebräer 3. Ich lese ab Vers 7. Das ist eine der schönsten Bibelstellen für mich, immer wieder. Und sie kommt im Hebräer 3 vor, wie gesagt, ab Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, Doppelpunkt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Himmlischer Vater, ich bitte dich nochmal und Heiliger Geist, dass du dieses Wort in unsere Herzen fallen lässt und die Veränderung wirkst, die wir brauchen. Heilung, Zurechtrückung, Ausrichtung in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Was mich da unter anderem besonders anspricht, immer wieder heute, wenn der Heilige Geist spricht, das trifft mich jedes Mal in meinem Geist. Dann trifft mich jedes Mal, wenn ihr seine Stimme hört, er spricht. Und dann trifft mich, verstockt eure Herzen nicht. Und da ist sofort mein Gedanke, wie ist mein Herz beieinander? Ist es verstockt? Nee, es ist offen für sein Reden. Preis dem Herrn. Und was mich inspiriert hat für diese Predigt, das ist dieser Satz hier, in ihrem Herzen gehen sie in die Irre. Und Gott spricht hier über das Volk Gottes oder der Heilige Geist, hier der Apostel, der den Hebräerbrief verfasst hat. In ihrem Herzen gehen sie in die Irre. Und der Lenny hat einen wunderbaren Vortrag ausgearbeitet. Ich habe den auch schon gehalten. Der heißt, er hält es ja auf Englisch, hat freundlicherweise das übersetzt. Und das ist einer der Kurse, die diesen Studenten in Belfast von der Queen's Universität vorgetragen wird. Emotionale Balance. Gesunde Leiter führen besser. Ich sehe ja Potenzial. Ich glaube, das habt ihr ja immer wieder von mir gehört. Ich denke auch, dass kann es nochmal wiederholen. Ich sehe ja grundsätzlich in jedem Menschen das Potenzial eines Leiters. Es ist sicherlich nicht jeder der Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz, aber auf jeden Fall muss er sein eigenes Leben leiten und führen. Also frühestens da ist er Leiter, was die Entscheidungen in seinem Leben betrifft. Er muss sich organisieren, er muss sich überlegen, wenn er jung ist, wie bilde ich mich aus, wie bilde ich mich fort, wo mache ich Freizeit, wie mache ich Freizeit, mit wem umgebe ich mich, und darüber möchte ich heute sprechen. Eine ganze Reihe von Entscheidungen, die auch die den Zustand meines Herzens bestimmen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir zunächst mal wissen, Was ist das Herz? Aber da komme ich gleich noch drauf. Nur zu dem Punkt mit dem Leiter. Wie gesagt, dass sich nicht jetzt einige hier innen drin abschalten und sagen, naja, wenn der zu Leitern spricht, da bin ich ja nicht mit gemeint. Nee, ihr seid damit gemeint. Und ausdrücklich. Was ist emotionale Balance? Okay, schauen wir uns an. Emotionale Balance ist zuallererst eine Herzensangelegenheit. Wir können in diesem Zustand leben, wenn wir lernen, unser Herz zu schützen. Das ist nochmal ganz allgemein. Ich habe nachher auch noch eine ganze Reihe von Bibelstellen für euch. Es geht also um das Herz, um einen Zustand unseres Herzens. Und es zeigt auch, dass es schutzbedürftig ist. Und dass wir darauf achten müssen, dass unser Herz, unsere Gedanken, kommt gleich drauf, ausgeglichen sind. Was ist das Herz? Da habe ich eine Definition von Michael Hyatt, das ist so ein Coach und Unternehmenstrainer, der in den USA sehr bekannt ist. Das Herz ist dein authentisches Ich, der Kern deines Wesens. Es ist der Teil von dir, der dich zu der Person macht, die du bist. Es ist dein innerstes Wesen, in welchem deine Träume, Wünsche und Leidenschaften leben. Es ist der Teil von dir, der sich mit anderen in Beziehungen verbindet. Was bedeutet es, sein Herz zu schützen? Es bedeutet nicht, sich ein und alle anderen auszuschließen. Nicht ein Einzelgängertum zu führen, wenn man jetzt zum Beispiel auch Verletzungen erlebt, sich zurückzuziehen. Stell dir dein Herz als einen Garten vor, und das ist ein sehr schönes Bild. Dies zu schützen oder diesen Garten bedeutet, Schädlinge zu bekämpfen, Unkraut auszureißen und einen guten Boden vorzubereiten. Ja, das sind nette Bilder und das schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. Schädlinge bekämpfen, das sind negative Einflüsse. Jeden Tag habe ich in irgendwelchen Büros das Zitat von Albert Einstein weitergegeben: Umgib dich nicht mit Negativdenkern, sie haben für jede Lösung ein Problem. Und ich habe es bitter erleben und erfahren müssen, dieses Zitat, weil es ging um ein großes Projekt, aber da will ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Jedenfalls, es ist einfach grausam, wenn du als Positivdenker, wenn du ständig, manchmal habe ich den Eindruck, ich ziehe die förmlich an, die Negativdenker. Ich tröste mich dann immer dann damit und sage mir, naja gut, also zu einem guten Auto gehört ja nicht nur ein Gaspedal, sondern das braucht auch eine Bremse. Das ist so mein Trost, aber wenn dann die Bremsen überhand nehmen und du hast das Gefühl, da stehen alle auf der Bremse und du kriegst das Ding nicht bewegt, also du bist am Verzweifeln. Okay, also negative Einflüsse. Beende schlechte und missbräuchliche Beziehungen. Das ist ganz wichtig. Ich habe hier aus der Bibel ein paar Beispiele. Die deutlichste Bibelstelle ist aus 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9. Dort heißt es: In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Der Apostel Paulus schreibt: Ich warne dich davor, dich mit Menschen zu umgeben, die ein unmoralisches Leben führen. Im selben Brief, im 15. Kapitel, Vers 33, heißt es: Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen, es ist so entscheidend, mit wem du dich umgibst. Denn wenn Negativdenker, auch Leute mit schlechter Moral, zu deinem Bekannten- oder gar Freundeskreis gehören und sie in der Mehrzahl sind und dich versuchen zu beeinflussen, die werden immer versuchen, dich zu beeinflussen, und die beeinflussen dich auch, ob du willst oder nicht. Und hier ist schön, in Philipper 2, Vers 5 gibt es den Tipp: Wie wir miteinander umgehen sollen, und die Antwort ist ganz einfach, wenn ich sie euch stellen würde, ihr würdet es wahrscheinlich gleich wie aus der Pistole geschossen sagen, aber ich lese es euch vor. Hier heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wie hat er uns das vorgelebt? Er war ein Leiter, er war entschlossen, er hatte einen Plan, er hat gepredigt, er war lieb, er war aber auch streng, er war kurzum diszipliniert, und da komme ich auch noch drauf. Also seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Das ist das, was uns betrifft. Und was den Umgang betrifft, kann ich nur nochmal unterstreichen, umgib dich nicht mit Leuten mit schlechtem Charakter oder mit unmoralischen Gedanken und Lebenswandel. Das meint das schlechte und missbräuchliche Beziehungen. Missbräuchliche Beziehungen sind auch, wenn Menschen mich ausnutzen, wenn ich feststelle, ich bin ja eigentlich immer nur der Mülleimer, und ich förmlich ziehe ich das hier an, Leute, die ihren Müll abladen wollen, dass nur Mülleimer zu sein, ist nicht ab und zu mal oder das auch, und ich möchte auch sagen, regelmäßig, es ist ja ein Teil unseres Dienstes, auch negative Dinge anzuhören, das ist ja völlig in Ordnung. Aber das darf nicht nur so sein. Du darfst nicht nur für das missbraucht werden, sondern du musst dich selber kultivieren. Du musst dein Herz, deine Gedankenwelt, deine Emotionen musst du pflegen, wie deinen Garten. Das heißt, du musst dich in dem Maß, wie du Müll entgegennimmst, natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Müll entsorgt wird. Ja, das heißt, das ist deine Aufgabe dann. Wir wissen, Bärbel hat es vorhin gesagt, wo wir das hingeben und abgeben am Kreuz. Unser Glaube an den auferstandenen Christus, und wir kennen den Ort, wo wir das abladen. Aber ich weiß, es gibt etliche Menschen, die haben damit ein Problem. Die haben das nicht eingebaut in sich, diese Disziplin regelmäßig zu entsorgen und sich regelmäßig mit Leuten zu umgeben, die sie ermutigen und die ihnen den Weg zeigen. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt, gib Gewohnheiten auf, die dir schaden. Jemand hat mal gesagt, Gewohnheiten sind am Anfang wie Spinnweben und im Laufe der Zeit wie Taue. Gute Gewohnheiten anzutrainieren ist eine gute Sache, aber sie erfordern halt Disziplin. Komme ich noch drauf, ist eins meiner Lieblingsworte, Disziplin, weil es für mich selber immer noch herausfordernd ist. Also gib Gewohnheiten auf, die dir schaden. Prüf deine Beziehungen, die missbräuchlichen abschalten. Und das bestimmt den Zustand deines Herzens und deiner Gedanken. Denn das, was hier oben passiert, deine Gedanken bestimmen, was du sagst. Und noch bevor du sagst, deine Gedanken bestimmen, wie du entscheidest. Okay? Erteile falschen Denkweisen eine Absage. Das ist das, was du aktiv tun musst. Regelmäßig tun musst. Dein Herz zu schützen ist wichtiger als alles andere. Ich habe mal geguckt, wenn ihr in den Bible-Surfer reingeht, unter Herz, wenn ihr das eingibt, Sprüche und Prediger sind voll davon. Wir sollen am besten schützen, ich könnte jetzt locker 20 Bibelstellen an die Wand beamen, am besten schützt sich unser Herz, indem wir erforschen, was Gottes Wille ist und dass wir seine Gebote schätzen, respektieren, achten und befolgen. Das ist es. Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und Salomo hat immer wieder daran erinnert, immer wieder, regelmäßig, in den ganzen Kapiteln, die man durchliest, achte darauf, dass du die Gebote Gottes befolgst. Hängen sie dir um den Hals. Okay. Unkraut ausreißen, Dinge, die Energie und Fokus stehlen. Gib es auf, immer funktionieren zu müssen. Ich kenne etliche von euch, das kenne ich seit Jahren. Und selbst wir müssen aufpassen, dass wir uns als Leiter, dass wir uns nicht so verhalten, dass wir nicht in den Modus rutschen, wo wir ständig darauf achten, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Es geht nicht darum, die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen. Natürlich, wenn wir in einer Ehe sind, in einer Familie, da gibt es Erwartungshaltungen und die müssen auch bedient werden. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir ständig in einem Modus durchs Leben gehen, dass wir ständig allen Erwartungen, denen wir begegnen, erfüllen müssen. Beende die Angst vor dem, was andere denken. Das ist etwas, was, ich sage jetzt mal, speziell Frauen, ich habe ja zwei Söhne und eine Tochter, mit meinen Jungs, da sage ich jetzt mal, hatte ich nicht so dieses Spannungsfeld, aber mit meiner Tochter, der war immer, ist immer wichtig, und mit meiner Frau, sozusagen der Mutter meiner Tochter, ja, was andere denken, es ist so wichtig. Doch, es ist häufig ein Thema. Aber es ist ja nicht schlecht. Ich sage, wenn das im vertrauten Rahmen besprochen wird, okay. Wichtig ist, dass es nicht Oberhand nimmt, dass es nicht so stark dich beeinflusst, dass du nur noch dran denkst, was andere denken und Angst davor hast, was sie denken könnten. Ja, und das bestimmt dann dein Verhalten, dann bist du nicht mehr selbst. Dann bist du im Grunde, lebst du dann die Kopie eines anderen. Ja, das ist das, was wir immer erleben, wenn Leute sein wollen wie Stars, wie der Rapper oder wie jener Filmstar. Ja, sie bewegen sich so, sie kleiden sich so. So sein wollen wie ein anderer, dann sind wir nie original, wir sind immer nur Kopie. Wir sind Kopie eines Lebens von einem anderen, ja, und das ist nicht das, was Gott geschaffen hat. Gott hat Originale geschaffen, dich und mich. Und also, beende die, das ist alles das, was wir selbst tun können. Das liegt an uns. Wir haben vorhin gesungen, oh Jesus, wunderbar und wunderbar. Ich habe mir bei dem einen oder anderen Text gedacht, na, nicht, dass das dazu verleitet, zu sagen, ach, ich lehne mich zurück. Jesus macht das in meinem Leben. Also, ich muss da ganz klar sagen, die Texte sind sehr gut, ihr habt auch schön gesungen, aber ich möchte zu bedenken geben, Jesus macht das nicht automatisch, sondern diesen eigenen Garten, den sind wir gehalten, sauber zu halten. Durch Disziplin, und das kann man trainieren, das kann man erlernen. Deswegen kommen ab und zu dann zu Predigten wie heute, wo der Pastor versucht, das mal runterzubrechen ins praktische Leben. Hör auf, mit deinen Gedanken fortlaufend in der Vergangenheit zu leben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Vergangenheit. Die Vergangenheit hat dem Volk Israel 40 Jahre Wüstenwanderung eingebracht. Sie sind aus, das ist, wird da kurz angesprochen in der Bibelstelle, die ich aus Hebräer 3 vorgelesen habe. Was ist passiert? Gott hat wunderbar das Volk Israel aus Ägypten geführt, hat enorme Wunder und Zeichen getan. Tagsüber ist er in einer Wolkensäule vor ihnen vorausgegangen, nachts in einer Feuersäule, und dann hat er das Meer geteilt, und die haben gigantische Wunder erlebt. 3 bis 4 Millionen circa auf den Beinen, ohne WhatsApp, ohne SMS, ohne sonst irgendwelchen Twitter, Facebook. Das musste organisiert werden. Und sie haben Gott wunderbar erlebt. Dann stellt Mose einen Spähtrupp zusammen, 12 Mann, Josua und Kaleb, und sagt, okay, erforscht das verheißene Land, das Gott uns zubereitet hat. Die kommen und kommen mit einem Bericht und sagen, wow, da sind Riesen, da ist ja alle möglichen Probleme und Schwierigkeiten, aber da ist in diesem Land auch Milch und Honig, das fließt. Und also nichts wie rein da. Die anderen sehen, die mit 40 Tage dieses Land erspäht hatten, die haben gesagt, also ja, das ist richtig, da fließt Milch und Honig, aber die Probleme. Also die haben die Probleme dann so hochgespielt, dass das ganze Volk in Rebellion geriet. Und ihr kennt die Geschichte. Gott hat dann gesagt, 40 Tage habe ich euch Zeit gegeben, das Land auszuspähen. Und für jeden einzelnen Tag marschiert ihr jetzt ein Jahr durch die Wüste, nämlich 40 Jahre. Und noch eins setzt da oben drauf. Alle diejenigen, die 20 Jahre alt sind und älter, die mitgemurrt haben, die werden das verheißene Land auch nicht sehen. Aber die, die jünger sind als 20, das 20 so nicht vollenden, die werden dann nach Kanaan reinkommen. Aber erstmal geht ihr bitte 40 Jahre durch die Wüste. Das war passiert. Warum kam es zu dieser Rebellion? Sie haben in der Vergangenheit gelebt. Sie packten die Vergangenheit aus. Sagt, oh, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Sie sahen die vorhandenen Herausforderungen, das Land einzunehmen, okay, das ist mit Anstrengungen verbunden und mit dem großen Glauben und Vertrauen in den Gott. Aber was hat überwogen in dem Moment? Der Bericht von 10 Leuten, der hat das ganze Volk, 3 bis 4 Millionen, so total beeinflusst, dass die auf den Bericht von den 2 anderen, Josua und Kaleb, gar nicht mehr gehört haben. Sie haben sogar gesagt, lasst sie uns steinigen, unsere Führer, Mose zuallererst. So gerieten sie in Rebellion. Und warum? Weil sie in der Vergangenheit gelebt haben. Die Vergangenheit hat sie so stark geprägt, das Leben in Ägypten, dass sie in die Knie gingen, dass ihr Glaube versagte, als es hieß, so, und jetzt ins verheißene Land. Du und ich, wir stehen jetzt im Heute auch vor Herausforderungen. Da gibt es ein Land einzunehmen in deinem Umfeld und in meinem Umfeld. Und jeder Einzelne wird, wenn er seine Situation betrachtet, sicherlich hier und da und dort Herausforderungen sehen, Hindernisse, die er nehmen muss, die er überwinden muss. Und die überwindest du nicht damit, dass du dich in die Vergangenheit zurückblendest und da irgendwo das womöglich noch mit Niederlagen vergleichst und mit Pannen. Wenn ein Rückblick erlaubt ist, sagt das Alte Testament, dann nur, um das zu sehen, was der lebendige Gott in deinem Leben gemacht hat. Dann ist der Rückblick erlaubt. Ansonsten taugen wir nicht zur Arbeit im Königreich Gottes. Also, das mit der Vergangenheit ist ganz wichtig. Ein anderer Pastor hat mal gesagt, die Vergangenheit ist wie in Marmor gemeißelt. Ein anderer hat gesagt, die Vergangenheit ist wie in Beton gegossen. Du kannst sie nicht ändern. Dann lass auch nicht zu, dass all das Negative in die Gegenwart kommt und dein Heute bestimmt. Okay, und das fängt hier, das bestimmt, das ist hier in den Gedanken. Deswegen kultiviere deine Gedanken. Emotionale Balance, also emotionale Ausgewogenheit in deinen Gedanken. Dein Herz zu schützen ist wichtiger als alles andere. Guten Boden vorbereiten, offen verletzbar, belehrbar bleiben. Disziplin der Reflexion, Disziplin der Ruhe, Disziplin der Regeneration, Disziplin, stopp, komm zurück, der reichen Beziehungen. So, und da steht jetzt Disziplin, ihr wisst ja, Discipulus, der lateinisch zu Deutsch der Schüler, wir sind Disciple, im Deutschen übersetzen wir immer mit Jünger, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, das ist ein grausames Wort. Wir sind Schüler eines Lehrers, schon Problem mit dem Wort Meister, das ist auch so doppelsinnig. Es ist, ich habe das neulich in einem jüdischen Kommentar gelesen zum Neuen Testament, er war ein Professor. Er hat gelehrt. Und ein Professor hat Schüler, so Studenten. Und Disziplin der Reflexion, das ist das, wo ich gefordert bin. Natürlich kann ich den Heiligen Geist einladen, dass er mir sagt, bitte hilf mir, Heiliger Geist. Und das muss ich auch tun, das tut er auch. Aber er macht es nicht automatisch. Ich muss wissen, dass ich das brauche. Ich brauche die Disziplin der Reflexion. Ich muss regelmäßig reflektieren. Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Was hätte ich besser nicht sagen sollen? Und dann unters Kreuz bringen diese Dinge. Was hätte ich besser mir verkneifen sollen? Auch nicht hier in Gedanken behalten, sondern die Antwort ist, bitte vergib mir in Jesu Namen, Vater. Okay, halt meine Zunge zurück. Okay. Und ihr kennt ja, was ihr beten müsst. Ich habe jetzt euch mal ganz kurz einen ganz kurzen Einblick gegeben in meine Stube da oben. Ja. Also da bin ich dran und es muss sein. Disziplin der Ruhe, das ist auch wichtig. Ich kenne Leute von euch, das sind Arbeitstiere, sehr viele von euch. Also allein wenn ich mir überlege, jetzt die ganzen Dienste, die wir tun, wir könnten sie nicht tun ohne euren Einsatz. Aber gönnt euch auch Ruhe. Es ist kein Zeichen von Schwäche, auch mal sich Ruhe zu gönnen und das eine und das andere auszublenden und bewusst Ruhe und Urlaub einzuplanen, zu regenerieren, ja, und reiche Beziehungen zu akquirieren. Also sich wirklich mit Menschen gezielt und bewusst zu umgeben, wo ich weiß, wenn ich den oder die anrufe, werde ich ermutigt. Wir sollten solche Ermutiger sein, wir müssen sie sein. Ich bin immer so dankbar, wenn mir ins Büro jemand reinkommt und sagt, ah, ich brauche jetzt einfach mal, ich muss jetzt mal mit Ihnen reden, ich muss Ihnen sagen, das Wort, das Sie gestern gesagt haben, am Freitag, es ist mir das ganze Wochenende über nachgegangen, das hat mich so ermutigt. Das tut mir gut. Da habe ich, ja, das muss sein. Es verändert unsere Kultur, hier oben unsere emotionale Welt und wir verändern dadurch die Kultur. Wir bringen sein Königreich in diese Welt. Das ist das, was ich darunter verstehe, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Okay, sein Königreich, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Dein Herz zu schützen ist wichtiger als alles andere. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, geratet nicht in Verstockung eurer Herzen. Okay, preist dem Herrn. Da fehlt aber was. Da fehlt was, ganz entschuldigt bitte. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Tim, wo ist Tim? Kannst du mal das ansteuern, den Video bitte, das geht. Der hätte doch, da ist er. Der hätte ganz am Anfang kommen sollen, aber ich krieg das schon hin. Das ist ein Video. Schaut ihn euch genau. Dauert nicht lang, ganz kurz, aber er soll, möchte dann auf einen Punkt noch leiten, der ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang mit unserer Kultur und den Gedanken. Das Licht ausmachen.
Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild.
Nein. Sieh näher hin. Siehst du? Er lebt in dir.
Simba.
Vater?
Simba, du hast mich vergessen.
Nein, das könnte ich nicht.
Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe.
Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn. Und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern.
Nein, bitte, verlass mich nicht.
Erinnere dich.
Vater!
Erinnere dich.
Verlass mich.
Erinnere dich.
Was war das? Das Wetter. Bah. Äußerst seltsam, findest du nicht?
Ja, der Wind wechselt wohl seine Richtung.
Ah, Wechsel ist gut.
Ja, aber nicht so einfach. Ich weiß, was meine Pflicht ist, aber wenn ich zurückgehe, muss ich mich meiner Vergangenheit stellen. Ich bin so lange davor geflohen.
Au! Hey, warum hast du das gemacht?
Ist doch egal, es ist Vergangenheit.
Ja, aber es tut immer noch weh.
Oh ja, die Vergangenheit kann wehtun. Aber wie ich es sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Ah, siehst du? Also, was hast du jetzt vor?
Zuerst nehme ich dir den Stock weg.
Nein, 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 nicht den Stock. Hey, wo willst du hin?
Wo ich hingehöre.
Gut, geh, mach, dass du wegkommst.
Drei Punkte. Die Identität. Und ich habe immer wieder bis heute auch, ich sage jetzt mal mit, wenn ich in Einzelgesprächen mit euch bin, stelle ich immer wieder fest, die tatsächliche Identität, die uns unser Vater im Himmel gegeben hat, die ist noch nicht in allen Herzen da unten angekommen. Sie steckt hier oben fest in den Köpfen, dass ihr die allermeisten Ja sagen könnt. Ihr habt Erlösung erfahren, ihr wisst, ihr werdet beim Gott, dem Vater sein, aber dass es ins Herz fällt. Und wie die Bärbel vorhin gesagt hat, dass es nicht nur eine Entscheidung ist, sondern das Leben wirklich mit Gott zu führen, mit dem auferstandenen Christus, in Mut und Kühnheit, wie wir vorhin gesungen haben. Mutig gehen wir vor den Thron. Ja, das fehlt in mancherlei Hinsicht noch ganz gewaltig. Es reicht nicht, es nur im Kopf zu haben. Es muss tief drin sein, wir haben eine neue Identität. Ich könnte gar nicht hier stehen normalerweise, wenn ich von meiner Vergangenheit und von meinen Erfahrungen immer noch in Schach gehalten würde. Ich habe ja jetzt ein paar Mal schon erzählt von meinem Vater, der ist 88 und der lässt keine Gelegenheit aus, also mich zu beschimpfen oder ich mag mir das nicht mehr anhören. Ich habe jetzt den Kontakt abgebrochen, jetzt kommen Briefe und das ist einfach, es ist grausam. Das ist auch ein Teil meiner Vergangenheit und wenn ich darin aber meine Identität hätte in meinem natürlichen Vater und ich kriege jetzt nur einen Vorgeschmack auf das, was der eine und die andere hier von euch erlebt hat, die nie einen natürlichen Vater kennengelernt haben oder die einen schlechten Vater kennengelernt, das habe ich ja eigentlich mein ganzes Leben lang jetzt so in dieser Form gar nicht erlebt. Weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber ich konnte es abstreifen. Es greift mich hier innen nicht an. Es hat mich ein, zwei Tage gekostet damals, als das anfing, vor ein paar Wochen, mittlerweile vor Monaten, ne, da habe ich da schwer zu kämpfen gehabt. Aber es hat mich nicht in meinem Glauben, in meiner Identität, in meinen himmlischen Vater erschüttert, sondern es hat mich fester gemacht. Und das, was wir hier so spielerisch dargestellt sehen, da von Walt Disney mit diesem Simba, der Löwe, er ist Königssohn. Und das ist das, was uns eigentlich Christus auch gepredigt hat. Wir sind Königskinder. Ja, wir sind Kinder. Wir sind die Kinder eines Vaters. Und wir sind in erster Linie, wir dürfen uns auch beim Papa auf den Schoß setzen. Aber wir sind Kinder mit einer Bestimmung. Wir sollen hier den Unterschied machen in dieser Welt, wie wir auch in unserem Fortschrittmacherkurs erklären. Schritt 4, den Unterschied machen. Aber wir können diesen Unterschied nur in diese Welt hinaustragen, ihr Lieben, wenn wir es zunächst hier innen drin komplett vereinnahmt haben. Und wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wer wir sind. Königskinder mit dem Auftrag, sein Königreich in diese Welt zu bringen. Und das geht nur über diesen Punkt der Identität. Und über den anderen Punkt, die Vergangenheit, mit ihr aufzuräumen, Schlussstrich machen, so wie er den eins auf den Deckel kriegt und dann hat er es nochmal versucht. Und dann ging es daneben. Das heißt, er hatte daraus gelernt. Wir müssen daraus lernen. Daraus lernen, dass die Vergangenheit unverrückbar ist und dass heute der erste Tag ist vom Rest meines Lebens. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Wir haben ab sofort, aus dem Heute heraus, die Chance und die Möglichkeit, sofort unser Leben zu verändern und dem Leben Bestimmung zu geben. Auch dem Leben von anderen Menschen, die bei uns im Büro sitzen, mit denen wir zu tun haben, unsere Nachbarn. Wie Bärbel vorhin das schöne Zeugnis erzählt hat von dem, glaubt er, ist Arzt, Nachbarn in der Doppelhaushälfte, die standen vorne und haben dieses Zeugnis gegeben, wie sehr sie sich gewehrt haben gegen diese Evangelisationsversuche, aber wie sehr sie auch gesegnet sind mit allen, mit erwachsenen Kindern, die alle Gott nachfolgen. Warum? Der Papa von Volker hat nicht aufgegeben. Es ist für Volker schön, so einen Papa zu haben. Also ich habe da ein paar Mal, war ich zu Tränen gerührt, als ich da drin saß und wie er dann auch immer mit Tränen erstickter Stimme verschiedene Einblendungen brachte und von seinem natürlichen Vater erzählte, das ist schön. Es ist was Wunderbares, auf so einen Vater zurückzublicken. Leider sind wir in einer Generation, auch in einer Nation, wo halt die große Mehrzahl nicht solche Erfahrungen hat von Vätern. Ich weiß auch nicht, wie das ist, die Generation, die nachrückt. Wenn ich sehe, wie die Kinderkrippen aus dem Boden schießen, wir selber betreiben ja auch 12 Kindergärten und Kinderkrippen, da werden die Kinder nur noch abgegeben. In den allermeisten Fällen, wir untersuchen das ja auch wissenschaftlich, ist es für die Kinder das Beste, abgegeben zu werden, weil zu Hause sind die Mütter sind entweder zu jung oder haben nur eins im Kopf, Geld verdienen, und dann kriegen die Kinder wenigstens was mit in ihren ersten 5, 6 Jahren in der Krippe. Aber an und für sich, dass der Staat Aufgaben übernimmt, die eigentlich in die Familie gehören, ist eigentlich ein Konzept, das ist nicht Königreich Gottes. Aber es ist so der Zeitgeist, der halt sagt, ja, die Frauen wollen unabhängig sein, die wollen ihr Geld verdienen, die Männer ihr Geld verdienen. Und also dann muss man halt irgendwo eine Auffangstelle für die Kinder schaffen. Ja, das sind die Krippen und dann die Kindergärten. Aber gesellschaftspolitisch mag das vielleicht in Ordnung sein, wenn die Überschrift ist Demokratie und Zeitgeist. Aber Königreich Gottes ist was anderes. Ich bin froh, dass wir uns Zeit genommen haben für unsere für unsere Kinder. Meine Frau ist nicht arbeiten gegangen. Das hat auch mit Verzicht zu tun. Das hat kostet Geld im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind Investitionen, ja, aber Investitionen in drei Kinder. Und in drei Menschen, die dann hoffentlich mehr oder weniger oder mehr und weniger die Welt verändern, die Welt bestimmen. Ja, preis dem Herrn. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Lasst es nicht zu, dass eure Emotionen, eure Gedankenwelt so ein Aufruhr ist, dass ihr mit irgendwas in hier oben ficht, auseinandersetzt, euch streitet, diskutiert, sondern dass ihr euch öffnet für das Reden Gottes, für seinen Willen. Und sein Wille ist ganz einfach. Er will, dass sein Königreich gebaut wird, dass seine Ordnungen in diese Welt kommen. Und du und ich, wir wissen jeder, was heute dran ist. Wir müssen uns nur die Zeit nehmen, die nötige Ruhe, auch für Regeneration. Das muss ich sagen, ist bei unseren Evangelischen Pastoren, das gefällt mir so gut, die sagen, Leute, wir müssen hart arbeiten. Das sind alles taffe Pastoren, wenn ihr sie mal kennenlernen würdet. Und nicht Unfälle, die halt in der Welt keine Karriere geschafft und dann hat man es halt mit einer Bibelschule versucht. Nee, andersrum. Da sind die allermeisten, haben eine astreine Karriere hinter sich und haben parallel gleichzeitig Gemeinde gegründet. Und die sagen, wir arbeiten hart für das Königreich Gottes, aber wir nehmen auch hart Urlaub. Und wann immer wir zusammen sind und Urlaub haben, und dann haben wir auch Spaß. Und der Wulfi, der ist ja ein ganz, ganz mehr oder weniger verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Der war ja, glaube ich, Biathlon, nationaler Biathlon- oder Triathlonmeister in Südafrika, also unser Pastor in Wulfi Eckleben in London. Und der sucht sich dann immer so Beschäftigungen aus. Im Moment waren es jetzt eine Woche Skifahren, da konnte ich nicht mit, in Hochimst. Aber er fährt dann genau da, wo man nicht fahren darf, wo gesperrt ist, Riesenschilder, Lawinengefahr. Da guckt er runter, dann geht er im Tiefschnee, schießt er da runter. Und er hat erst vor ein paar Jahren Skifahren gelernt. Alle Südafrikaner, Jean Morris, auch die Verrückte. Und ich habe ihm gesagt, das sollst du nicht, mach das nicht. Ja. Aber irgendwie reizt ihn das. Oder ich war mal in England auf so einem Leiterschaftstraining. Dachte ich sehe nicht richtig, es war ganz nett, waren so Blockhäuser, so weit, so gut. Waren wir halt in so Blockhütten, immer so 3-4 Mann in so einem Zimmer und das war richtig toll. So, und dann ging ich raus am Anfang, wir kamen nachts an, am anderen Tag ging ich raus und dann rief er alle zusammen, der Wulfi, so. Und dann steht da ein Riesenmast, also ich weiß nicht, 8 Meter, 10 Meter hoch. Dann war da so ein komisches Seile und dann stand da nochmal so ein Riesenmast. Und dann, Und dann hieß das plötzlich so, da klettern wir jetzt alle hoch, ihr kriegt alle so ein Gurtzeug um und keine Gefahr, da passiert schon nichts. Und dann laufen wir da rüber. Da sage ich, sei nicht wohl wieder. Danke dir. Das hat er auch respektiert. Ich war nicht der eine, der gesagt hat, nee, also da war ich nicht mit, da waren noch andere auch. Aber ein paar, die sind da hoch, fast schon um die Wette da hochgerannt und sind dann da in dieser schwindelnden Höhe da rüber gelaufen. Meins war es nicht. Aber das liebt er, okay? Und ich will damit sagen, hart arbeiten, gönnt euch auch die Ruhe. Gerade den Mamas möchte ich das zurufen von kleinen Kindern. Das ist harter Job, den ihr macht. Ihr seid Mutter, ihr seid Ehefrau, ihr seid Krankenschwester gleichzeitig sozusagen, ihr seid möglicherweise noch Sekretärin, Hausfrau. Ich weiß nicht, wie viele Jobs ihr habt. Wahrscheinlich 10 werden nicht reichen. Aber sorgt euch für Urlaub. Okay. Und unterschätzt das nicht. Das entscheidet dann über die Qualität eurer Familie, eures Familienlebens und auch über die Nachhaltigkeit, wie sehr ihr das Königreich Gottes in diese Welt bringen könnt. Ihr müsst hier oben aufgeräumt sein, emotional ausbalanciert. Okay. Und damit möchte ich schließen. Vielleicht indem ich nochmal den Satz aus Vers 15 vorlese. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Preis dem Herrn. Himmlischer Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass das nicht passiert. Und dort, wo wir in Muster kommen, gekommen sind, die gefährlich sind, Herr, lass uns raus, hol uns raus. Gib uns einen neuen Anfang, hier und jetzt im Heute, wie dein Wort es sagt. Heiliger Geist, du sprichst zu uns und wir bringen in Disziplin in unsere Gedanken. Wir wissen, wer wir sind in dir, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und lass uns das festhalten, lass es uns erfassen, ergreifen in der ganzen Länge, Breite und Tiefe und Höhe, sodass wir es in diese Welt bringen können, Herr, zur Erlösung der Menschen und auch zu unserer eigenen Freisetzung. Ich danke dir in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Preis dem Herrn.